Hey, Florian hier vom Podcast Systemisch Agil. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, ein Hinweis in eigener Sache und zwar auf unsere mittlerweile fast schon bewährte Weiterbildung Systemisch Agile Organisationsentwicklung. Alle Infos dazu auf 15stories.de, also die Zahl 15 und stories.de. Dort haben wir auch eine Menge andere Weiterbildungen noch. Wenn ihr das jetzt hört, dann starten wir gerade mit den Vorbereitungen für den 6. Durchgang der Weiterbildung Organisationsentwicklung und die Idee davon ist, dass wir gemerkt haben, wenn man Organisationen begleiten und beraten will, dann braucht man mindestens mal zwei Kompetenzen. Nämlich einmal muss man verstehen, was Organisationen eigentlich sind und wie sie ticken, damit man Beratungsanliegen überhaupt adäquat erfassen kann. Keine Überraschung, da benutzen wir vor allem die Erkenntnisse der Systemtheorie. Man braucht aber gleichzeitig darüber hinaus noch die Kompetenz, Beratungsprozesse in Dynamik und Komplexität zu gestalten. Und dafür nutzen wir die Elemente agilen Arbeitens. Nicht ganze Frameworks, es muss auch nicht immer ein Beratungsprozess sein, bei dem am Ende Agilität rauskommt, sondern wir nutzen einzelne Elemente, wie zum Beispiel das Arbeiten in Iterationen, hypothesengeleitete Experimente, Inkremente und so weiter in Organisationsentwicklungsprozessen. Wer dazu mehr erfahren will, www.15stories.de oder auch alle Infos in den Shownotes verlinkt. Und jetzt ab in die Folge.
Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist
Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler.
Hallo Florian. Was machen wir heute?
Hi Martin. Heute schauen wir mal tief ins agile Arbeiten und zwar ein Zusammenhang, den ich extrem spannend finde, der mich praktisch wieder zurück an den Anfang meines Berufslebens führt, nämlich die Frage, wie hängt agiles Arbeiten und Wohlbefinden bzw. psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zusammen? Und da haben wir jemanden eingeladen, die das sehr in der Tiefe erforscht, sehr spannend uns da gleich eine Menge mitgebracht hat. Zu Gast ist nämlich heute bei uns
Sarah Rietze.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, ein super spannendes Thema, natürlich für Florian, aber auch für mich, da ich jeden Tag als Scrum Master mit den Themen zu tun habe. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns da zu berichten hast von deiner Forschung.
Bevor wir damit einsteigen, Sarah, wir kennen uns, die Hörerinnen und Hörer kennen dich möglicherweise noch nicht. Wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke auch für die Frage, die ich immer sehr schwierig finde. Nicht, weil ich das nicht weiß, sondern weil ich sehr breit interessiert und auch aufgestellt bin und da versuche natürlich einen guten Fokus herzustellen. Also heute bin ich wahrscheinlich hier in meiner eher Wissenschaftlerrolle, weil ich ja über meine Forschung spreche. Aber wenn ich da mal noch ein bisschen rausgehe aus der Perspektive, dann bin ich so aufgestellt, dass ich eigentlich alles um die Frage drehe, wie sollen wir gut zusammenarbeiten? Und gut definiere ich dabei, dass es uns als Mensch gut geht und wir motiviert sind am Arbeitsplatz, dass es aber natürlich auch der Organisation gut geht, also diese leistungsfähig ist. Gibt es zum Glück auch zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt sehr starke Zusammenhänge. Und auch noch an dritter Stelle, damit es unserem Planeten gut geht. Darum soll es zwar heute nicht gehen, aber das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Und genau, was hat mich dahin gebracht oder was hat mich geprägt von, wenn ich so ein bisschen auch die Ausbildung erstmal schaue, also ich bin Psychologin und das hat mich, glaube ich, sehr stark geprägt, weil zum einen auch der sehr stark wissenschaftliche Blick, aber auch der Mensch im Fokus sozusagen meiner Arbeit. Und ansonsten auch, ich glaube, das passt ganz gut hier in den Podcast, systemisch geprägt mit einer systemischen Coaching-Ausbildung und einer hypnosystemischen Ausbildung, also in der hypnosystemischen Organisationsentwicklung. Und was, glaube ich, spannend ist, die Parallele zur agilen Arbeit. Also ich habe selbst auch als Scrum Master schon gearbeitet, Scrum Master und Product Owner zertifiziert und ja, kenne die Welt zumindest nicht so als langjährige Erfahrung, aber eben aus der Perspektive, die ich habe. Genau, und vielleicht noch ganz kurz zu dem, wie ich jetzt gerade aufgestellt bin. Also ich bin als Selbstständige unterwegs im Kontext von New Work und agiler Arbeit. Immer mit dem Blick auch vor allem auf das Thema Teamwohlbefinden und Teamverantwortung. Und parallel dazu oder im Einklang dazu. Also es ist nicht unabhängig voneinander, eben als Forscherin, als externe Promovierende an der Uni Leipzig, wo ich mir eben das Thema agile Arbeit und Zusammenhang mit mentalem Wohlbefinden am Arbeitsplatz anschaue, worüber wir auch heute insbesondere sprechen möchten. Ja, und vielleicht noch als dritten, auch mit erwähnt, habe ich ja gerade auch am Anfang schon gesagt, dass mich das Thema, dass es unserem Planeten dabei gut geht, auch da am Aufbau von einer Plattform, die nennt sich Kollektiv Regenerative, wo wir Angebote schaffen wollen und Impulse senden wollen, nicht in Richtung Reporting und Struktur von Unternehmen, sondern wirklich auch Kulturveränderung, die ökologisch nachhaltige Entscheidungen, Verhaltensweise auf Team- und Individuenebene fördern. Genau, das ist vielleicht so viel. Und ich bin auch noch Mama, es ist nicht der letzte Punkt, aber genau, das ist vielleicht trotzdem immer noch entscheidend. Wer auch Eltern ist, kann das gut nachvollziehen, dass es natürlich auch sehr prägt in den Entscheidungen oder was man wie priorisiert.
Ja. Klingt nach ausreichend zu tun.
Ausreichend zu tun, genau.
Sarah, ich habe noch eine Frage, weil du das Thema Forschung gesagt hast. Genannt hast, und da wird sich das natürlich jetzt auch drum drehen, was wir gleich besprechen. Du hast gesagt, externe Promovierende. Was ist das denn?
Das heißt, dass ich keine Verpflichtung erst mal am Lehrstuhl habe, aber natürlich auch keine feste Arbeitsgruppe und nicht an der Uni bin, sondern eben in Kooperation mit dem Professor und natürlich anderen Kollegen, die in dem gleichen Bereich forschen, sehr eigenverantwortlich meine Forschung vorantreibe. Genau. Und da auch nicht angestellt bin.
Okay, ich kenne das nur aus dem Angestelltenverhältnis raus, aber da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren. Ich hatte das noch gar nicht gehört, dass das so, also diesen Begriff externe Promovierende fand ich ganz spannend gerade.
Ja, doch, also in der Psychologie ist das auch recht verbreitet, glaube ich zumindest. Und das passte sehr gut zu mir, weil ich eben parallel auch sehr viel in der Praxis bin oder meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Das ist relativ zeitgleich entstanden und auch mein Thema mitgebracht habe sozusagen, weil ich nämlich nicht irgendwo angedockt habe, sondern gesagt, ja, genau dazu, zu dieser Schnittstelle möchte ich forschen. Und froh bin, dass ich da einen guten Platz gefunden habe, wo ich da forschen kann.
Ja, sehr schön. Ich bin auf dich aufmerksam geworden. Und das ist ja bei aller Kritik über soziale Netzwerke, die es so gibt, einer der Gründe, weswegen ich wirklich gerne auf LinkedIn unterwegs bin, weil mir, ich weiß schon gar nicht mehr warum oder wodurch, der Beitrag über deinen Artikel, den wir heute unter anderem auch besprechen, ist das bei LinkedIn auch eine Timeline, in die Timeline gespült wurde. Also jedenfalls habe ich das dort gesehen, fand das hochspannend und habe dich sozusagen einfach aus dem Nichts angeschrieben. Und wir freuen uns sehr, dass du spontan zugesagt hast. Lass uns doch mal ein bisschen eintauchen in deine Forschung. Du hast uns gesagt, ihr habt das, was jetzt als letztes, wir verlinken in den Shownotes alle deine Artikel, auf die man zugreifen kann, hast uns im Vorgespräch gesagt, es war eigentlich so zwei Schritte, die ihr da gegangen seid in der Forschung. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Wie fing das an? Was waren eure Forschungsfragen? Und wie kamt ihr dorthin, wo ihr heute gelandet seid?
Gerne. Ja, übrigens habe ich das ähnliche Empfinden über LinkedIn und war jetzt ganz begeistert, wie viel Resonanz es hat. Und dafür finde ich es eine tolle Plattform, eben auch so Forschungsergebnisse, also nicht nur meine eigene, sondern auch von anderen, darüber zu diskutieren und sie in die Praxis zu bringen. Also wirklich ein Tool für Transfer. Genau. Ja, zwei Schritte, die waren natürlich nicht so geplant. Also am Anfang stand erstmal eine Frage und dann entwickelt sich ja mit jeder Studie, die man macht oder jeder Erkenntnis, die man hat, irgendwie entwickeln sich neue Gedanken, was jetzt sinnvoll ist, als nächstes zu untersuchen oder wo man noch tiefer gehen könnte oder wo es eben vielleicht auch Diskrepanzen gibt. Genau, und meine zentrale Forschungsfrage war erst einmal aufbauend natürlich auf einer psychologischen Theorie zu schauen, wie sich agile Arbeitspraktiken auf unser psychologisches Wohlbefinden, mentales Wohlbefinden am Arbeitsplatz auswirken. Und das hat immer zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist sozusagen die negative Seite, also Stress, Burnout, ja, also diese Erleben, was sozusagen die Energie eigentlich zieht von Mitarbeitenden, also Faktoren, die Energie ziehen, die dann eben zu Stress und Burnout führen. Und die andere Seite, die positive Seite von Wohlbefinden, ist eben Motivation, Engagement, ja, Lust zu haben und da irgendwie auch empowered zu werden. Genau, also diese zwei Seiten. Und ich fand beide sehr spannend. Und gerade für die positiven Aspekte konnte ich schon auch auf viel Forschung aufbauen, bezogen auf, gibt es denn einen Agile Burnout zum Beispiel, den Begriff habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, gab es noch fast keine Forschung, ja, oder nur sehr beschreibende Forschung. Und wie bin ich darauf gekommen? Also vielleicht noch so vom Hintergrund. Häufig ist die Forschung sehr stark auf, wir gucken mal, welche Forschungslücken es gibt und darauf bauen wir auf. Bei mir kam schon die Intention so ein bisschen aus der Praxis heraus, weil, und das könnt ihr mir beide bestätigen, ich denke als überzeugt davon, dass agile Arbeit sehr gut sein kann, ne? In bestimmten Umständen, unter bestimmten Umständen. Aber ich gesehen habe, als ich da tiefer eingetaucht bin, dass all das, was ich im Psychologiestudium in der Arbeits- und Organisationspsychologie gelernt habe, was wichtig ist am Arbeitsplatz, Ressourcen wie autonomes Arbeiten, viel Feedback, also Feedback sollte im Mittelpunkt stehen, soziale Unterstützung, dass man die Ganzheitlichkeit von einer Aufgabe, also das sind alles so uralte Konzepte aus der psychologischen Forschung und sicher auch noch aus anderen Forschungsrichtungen. Und ich dachte, Mensch, Scrum jetzt insbesondere ist genau darauf aufgebaut und das ist jetzt die Ressourcenseite. Ich erkläre gerne gleich noch ein bisschen was zu dem Modell, an dem ich mich auch angelehnt habe. Und die Demand-Seite, die Anforderungsseite, auch die kennen wir schon lange aus der Forschung, dass eben natürlich ein hoher Workload, ein hoher Zeitdruck, viel Arbeitsunterbrechung zum Beispiel, dass das Anforderungen sind, die uns stressen und wenn diese nicht durch Ressourcen sozusagen kompensiert werden, gepuffert werden, da eben auch zu Burnout und so weiter führen können. Und mit diesem Blick darauf dachte ich, Mensch, Scrum ist genauso gedacht, ja, sustainable pace, Workload selber entscheiden, selber organisieren, aber auch konstant halten in einem continuous pace oder sustainable pace eben und viele Ressourcen pushen, das muss doch sich gut auswirken. Und wir wissen aber auch, dass es natürlich viele Herausforderungen in der Praxis gibt und auch Teams unzufrieden sind, es nicht funktioniert, es zum Gegenteil vielleicht auch wieder sich verkehrt und dann eher negativ nachteilige Auswirkungen hat auf die Zusammenarbeit. Und das wollte ich beleuchten und das war die Frage. Also zum einen, genau, du hast nach den Schritten gefragt. Der erste Schritt gibt es erstmal insgesamt einen Zusammenhang beziehungsweise welchen Zusammenhang zwischen agilen Arbeitspraktiken und dem Wohlbefinden. Und der zweite Schritt, aber da können wir gerne gleich dann noch drauf schauen, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht müssen wir es ein bisschen differenzierter betrachten und wo liegt der gute Zusammenhang gut, ja, in Anführungszeichen, und wann funktioniert es vielleicht nicht so gut, ja.
Und beide Konzepte oder beide Dimensionen, die ihr da miteinander übereinander bringt, sowohl das Thema psychisches Wohlbefinden am Arbeitsplatz als auch das Thema agiles Arbeiten, sind ja Sachen, die jetzt erstmal nicht direkt messbar sind, sondern ihr habt dort jeweils unterschiedliche Methoden angewandt, um das überhaupt mal so ein bisschen zu konkretisieren. Das passt übrigens sehr gut, was das agile Arbeiten angeht, zu einem Podcast, der relativ kurz vor diesem hier erscheinen wird, wo nämlich Celio genau das gemacht hat und sich mal überlegt hat, was ist denn agiles Arbeiten eigentlich im Kern? Auch das hast du gemacht. Nimm uns doch mal da ein bisschen mit. Also bei der Frage Wohlbefinden habt ihr ein Job-Demand-Resources-Model genutzt. Was ist das?
Das Arbeitsanforderungen-Modell, um es gleich direkt mal zu übersetzen, eine Theorie zur Untersuchung psychischen Wohlbefindens, was auch schon über Jahrzehnte existiert und immer wieder als Modell herangezogen wird und bestätigt wird. Und zwar letztendlich werden da zwei Pfade angeschaut. Deswegen fand ich das auch so spannend, die zwei Pfade, die ich eigentlich gerade auch schon aufgemacht habe. Also, dass es sozusagen Job-Demands, Job-Anforderungen gibt, die von uns sehr viel verlangen, die Energie ziehen, sowas wie eben Workload, Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen, aber auch emotional load, auch kognitiver load. Also es ist nicht alles negativ, ne? Aber wir wissen, das ist etwas, was eben sehr viel von uns abverlangt und damit eben, wenn wir das zu oft, zu viel davon haben, eben auslaugend, stressend sich auswirkt. Das ist der eine Pfad. Und der zweite Pfad ist eben, umso mehr Ressourcen wir haben, haben, umso engagierter, motivierter und so weiter fühlen wir uns. Klingt jetzt erstmal ganz banal, es ist trotzdem total hilfreich, so ein Modell zu haben, weil uns das schon mal zeigt, wir können oft, wir müssen auch, wenn wir zum Beispiel, ne, und da kann man alles Mögliche davor setzen. Ich habe agile Arbeitspraktiken davor gesetzt, weil ich mir anschauen wollte, wie funktionieren da diese zwei Pfade und wie wirkt sich das eben auf Ressourcen und Demands aus. Und es hilft natürlich, die beiden Seiten sich anzuschauen. Genau.
Sarah, was meinst du mit Ressourcen? Was würdest du da subsumieren?
Also Arbeitsressourcen sind sozusagen die, die uns vielleicht eher Energie geben oder ne, empowern. Da gibt es ja verschiedene Begriffe dafür, motivieren. Gibt es ganz, ganz viele natürlich, aber so die klassischen sind eben Feedback. Ja, also zu wissen, woran wir sind, uns da immer wieder, und das muss wieder, ne, ist egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber immer wieder diese Rückmeldung zu haben. Es ist das soziale Gefühl oder soziale Unterstützung zu erfahren, ich bin nicht alleine. Psychologische Sicherheit ist so ein bisschen ein schwieriges Konstrukt in dem Kontext. Also es ist nicht eine klare Ressource. Ich würde es da schon auch irgendwie einordnen. Von der Forschung her wird es manchmal noch ein bisschen separat betrachtet, eher als Kontextfaktor. Genau, Autonomie, ganz große Ressource, die schon längst, bevor es auch agile Arbeit gab, natürlich in dem Kontext untersucht wurde. Also wie frei bin ich denn in meinen Handlungen, in meinen Entscheidungen? Wie viel Verantwortung übernehme ich? Das zum Beispiel, genau.
Ich wollte es nur noch mal erklären, weil wenn man aus dem Projektalltag kommt, ist eine Ressource
was anderes.
Man, Womenpower hauptsächlich, ja. Genau, aus der Psychologie oder Sozialforschung ist eine Ressource auch was anderes im Projektalltag. Würde man das anders formulieren wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Okay, danke.
Ja, dann nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr zunächst ein etwas größeren Überblick beforscht. Wie ging's los?
Ja, genau. Also ich habe, da war auch wieder LinkedIn mein Retter oder mein großer Unterstützer, eine größere Befragungsstudie eben durchgeführt mit verschiedenen Fachkräften, die in agilen Scrum-Teams arbeiten, also in allen Rollen mit Entwicklern, Product Ownern, Scrum-Mastern und auch Testern und so weiter, genau. Und ja, am Ende waren 2 Messzeitpunkte und mein Ziel war, dieses Modell, was ich gerade aufgezeigt habe, zu bestätigen mit den Daten. Das, Martin, du hast es vorhin so schön gesagt, in unserem Vorgespräch, zum Glück bin ich nicht zu anderen Ergebnissen gekommen. Das war ja genau das Ergebnis natürlich, was wichtig war, jetzt erstmal aufzuzeigen, dass eben beide Pfade für agile Arbeitsweisen zutreffen. Das heißt, umso mehr, und ich habe Selbsteinschätzung auf einer Skala von wie sehr stimme ich zum Beispiel zu, dass wir regelmäßig kurze Meetings machen in Form von Dailies und so weiter. Also es war ein bisschen differenzierter, aber nur um sich das vorzustellen, diese Selbsteinschätzung, umso stärker agiles Arbeiten gelebt wird, umso weniger Anforderungen wird sozusagen erlebt und damit auch umso weniger Stress erleben. Und umso stärker agile Arbeitspraktiken gelebt werden, umso mehr Ressourcen werden wahrgenommen und damit auch umso mehr Motivation und Engagement. Genau.
Das ist ja schon erstmal interessant. Also je mehr, um es nochmal zusammenzufassen, agil gearbeitet wird, desto weniger Anforderungen erleben die Menschen, desto mehr Ressourcen verspüren sie.
Genau, absolut. Das ist spannend. Das ist ein sozusagen direkter Zusammenhang über verschiedene Ressourcen und über verschiedene Arbeitspraktiken. Und ich finde die Aussage total wichtig und spannend. Die Effekte sind nicht riesig, aber sie sind signifikant.
Genau. Kann man das so greifbar machen? Wo sehe ich das im Alltag? Also was waren da Fragen und Antworten an die Teilnehmenden?
Also wenn wir jetzt auf agile Arbeitspraktiken schauen, ich gucke hier gerade mal auf die Items parallel, haben wir zum Beispiel abgefragt, also wie stark ist eben Iterative Planning, iterative Planung, wird es gelebt? Und da gibt es dann so eine Frage, wo es eben Zustimmung oder Ablehnung dieser Aussage geht, die Teilnehmenden einschätzen sollen. Zum Beispiel, unser Team macht Angaben, wie viel Arbeit in einem Arbeitszyklus geleistet werden kann. Ja, oder unser Team schätzt den Arbeitsaufwand, der für jede Aufgabe erforderlich sein wird. Also wirklich sehr nah an den Praktiken. Es gibt ja auch andere Forschungen, die eher so Agilität als Haltung, als Mindset erforschen. Die wirklich so die Umsetzung von vor allem auch Scrum-Praktiken eben untersucht. Und in dieser Studie, die ich gerade gezeichnet habe, sind drin, dass das Team selbst organisiert arbeitet. Also auch da 3 Fragen jeweils, um diesen Grad an selbstorganisierten Arbeiten einzuschätzen. Iterative Planung, dann Incrementation, also wirklich das inkrementelle Vorgehen in der Entwicklung und die Retrospektive. Diese 4 Elemente sind in der Forschung mit drin.
Habt ihr denn in dieser Studie nur Menschen befragt, die in irgendeiner Form agil arbeiten? Also gab es sozusagen eine Kontrollgruppe, die anders arbeitet, oder habt ihr ausschließlich Menschen gefragt, die agil arbeiten und dort sozusagen die Ausprägung des agilen Arbeitens angeschaut?
Genau, also in der Studie haben wir uns nur die Ausprägung angeschaut und hatten nur die Gruppe, die agil arbeitet, weil wir eben konkreten Ausprägung dieser Praktiken angeschaut haben. Ich kenne aber Forschung von vorher auch, die so also Vergleichsgruppen gemacht haben und auch da zum Beispiel auf die Ergebnisse gekommen sind, dass zum Beispiel die Zufriedenheit höher ist. Daran erinnere ich mich. Ich glaube auch das Stressaufkommen, da gibt es auch eine Studie mit eine Vergleichsgruppe, ebenfalls eine wichtige Aussage. Das stand jetzt bei mir nicht im Vordergrund. Genau.
Okay, und dann habt ihr gesagt, dieser Zusammenhang ist da, er ist aber jetzt nicht übermäßig stark und das reicht euch nicht. Kann man das so zusammenfassen?
Genau. Ihr bohrt tiefer.
Wir bohren tiefer. Ja, zum einen genau das, weil die Stärke des Zusammenhangs lässt schon auf sich schließen, dass es da auch vielleicht gegenteilige Effekte gibt. Und gleichzeitig gibt es eben auch andere Forschung, die diesen Zusammenhang nicht zeigen konnte oder unter bestimmten Bedingungen nicht zeigen konnte. Oder auch qualitative Forschung, die auch schon sehr darauf aufmerksam gemacht hat. Es kommt darauf an, wie man es eben lebt. Und ich auch immer mehr durch das, Forschung heißt ja auch eben sehr viel lesen, was andere machen und nicht nur selber forschen, auch dann gedacht habe, aber so einfach ist es eben auch nicht. Es ist nicht die agilen Arbeitspraktiken, sondern es ist ja viel spannender, wie wirkt sich denn ein Daily aus? Es gibt ja auch Teams, die machen nur Dailies, ja. Es sind vielleicht nicht mehr agile Entwicklungsteams. Oder wie wirkt sich's aus, wenn wir nur Retrospektiven machen? Oder wie wirkt sich aus, wenn wir eben Metriken zur Visualisierung nutzen? Immer mit dem Blick, wie wirkt sich's aus auf Wohlbefinden. Ne? Also man kann natürlich auch Leistung, auf Innovation, auf Verschiedenes schauen. Es hängt auch miteinander zusammen. Bei mir war es immer das Thema Wohlbefinden. Und diesen differenzierten Blick kann man auch quantitativ erforschen, also auch über Befragungen, über Zahlenbasis. Aber da braucht man ja erstmal Hypothesen dazu. Und um solche Hypothesen zu entwickeln, habe ich mich dann eben für eine qualitative Studie entschieden. Das heißt, wirklich in Interviews zu gehen und mal die verschiedenen Erlebniswelten strukturiert über Interviews abzufragen. Und ja, daraus ist sozusagen dann die zweite Studie, wo ich jetzt eben auch sehe, das hilft der Praxis total. Da kriege ich mega viel Resonanz, was ich toll finde, weil Forschung lohnt sich für mich zumindest nur, wenn es auch irgendwie die Praxis damit was anfangen kann. Und wo wir eben das aufgemacht haben, jede einzelne, also 7 Praktiken haben wir uns angeguckt, kann es auch gleich nochmal aufzählen und wie die, wo dahinter Chancen stecken für das Wohlbefinden im Team und wo vielleicht auch Risiken stecken, weil ich eben auch der Überzeugung bin, dass man dieses Spannungsfeld braucht und sich immer wieder einordnen muss und daraus eben dann auch in Dialog kommt, um entsprechend mithilfe der Scrum Master oder sehr stark selbst, also natürlich auch Teams, die sehr stark für sich schon selbst Verantwortung übernehmen können, da in den richtigen Dialog zu gehen, ja, und das da als Impuls dafür oder als Basis dafür zu liefern. Ja.
Wer jetzt, wenn du gleich mehr darüber sagst, selber nachschauen will, der kann in der Zeitschrift Gruppe Interaktion Organisation, so heißt das, wo du veröffentlicht hast, unter dem Stichwort, wie gesagt, wir verlinken es auch, Agile Work Practices, Opportunities and Risk for Occupational Wellbeing, im offenen Zugang, wenn ich das richtig gesehen habe, sich das angucken und im Detail nochmal nachlesen, nur wem das jetzt vielleicht irgendwie zu schnell geht. Aber du hast es eben schon angekündigt, nehmen uns doch mal mit in diese 7 agilen Arbeitspraxen, die ihr da, oder Praktiken muss man ja eher sagen, die ihr da definiert habt.
Ja, sehr gerne. Genau, also beide Originalpapers sind öffentlich zugänglich. Ja, was haben wir uns angeschaut? Also die ich auch schon genannt habe, ne? Also selbstorganisiertes Decision-Making haben wir es genannt oder selbstorganisierte Verantwortung, Entscheidungsverantwortung als ein Element. Wie wirkt sich das aus? Daily Stand-Ups haben wir uns angeschaut, Retrospektiven, dann Incrementation als Praxis, das iterative Planen, dann die Beziehung zum Kunden oder die enge Kundenbindung und die Visualisierung von Arbeitsfortschritten, zum Beispiel in Form von einem Scrum-Board, aber natürlich auch in Form von Velocity-Charts oder Burn-Down-Charts. Mhm. Genau.
Ja. Wollen wir vielleicht das Daily mal rauspicken? Vielleicht ist Daily etwas, was die meisten nachvollziehen können. Ich weiß nicht, ob alle Hörer und Hörerinnen genau wissen, wie man nach Scrum arbeitet. Wir haben es ja schon mal erzählt hier, aber trotzdem, vielleicht fehlt ein bisschen die Praxis und Daily finde ich einfach gut nachvollziehbar.
Ja, genau. Also Daily soll ich aber jetzt nicht nochmal definieren, oder?
Genau. Es ist ein Meeting, jeden Tag eine Viertelstunde. Ja, eigentlich schaut man drauf, was gestern gemacht wurde, was heute so ansteht und ob es Probleme gibt. Mal so ganz schnell im Ablauf.
Ja, hätte ich auch gesagt, genau. Nur, okay, dass wir die gemeinsame Grundlage haben, weil du meinst, vielleicht kennt sich nicht jeder damit aus. Ja, und das, letztendlich kann man sich so vorstellen, dass ich die Interviews eben genau so geführt habe, sagen, Mensch, ne, welche Elemente von dem agilen Arbeiten wirken sich halt wie aus? Also nicht so offen, sondern wir sind dann schon so ein bisschen die Einzelnen ausgegangen. Wie erlebt ihr das? Und bei Dailies gab es halt auch beide Seiten. Also bei jedem, spannenderweise, außer bei Incrementation, also dem inkrementellen Approach, da habe ich gar keine Risiken, zumindest nicht in den Interviews gefunden, aber sonst bei allen beide Seiten. Und bei den Dailies, natürlich wird geschätzt und gelebt und es wirkt sich positiv aus, dieses tägliche Alignment, Zusammensein, die kurze Abstimmung, zu wissen, wer woran ist, ja, auch da über sozusagen Doppelarbeiten zu vermeiden. Und ich glaube, das ist sowieso die wichtigste der drei Fragen, die du gerade genannt hast, ne? Gibt's Hindernisse? Und dass man eben täglich die Möglichkeit hat, Sachen zu benennen und schnell Lösungen zu finden und nicht sich ewig darin aufzuhalten. Man könnte ja annehmen, naja, wenn jemand was hat, dann meldet er sich schon. Aber so einfach ist es nicht. Das ist natürlich persönlichkeitsabhängig ein bisschen. Ja, traue ich mich jetzt, das anzusprechen oder nicht? Es ist kulturabhängig. Ist aber auch, wie sitzen die überhaupt und arbeiten sie zusammen? Und so ein Daily schafft eben genau für 15 Minuten den Raum, darüber zu sprechen. Und jeder ist einmal dran. Und dieser positiven Auswirkungen wurden sehr viel berichtet. Und gleichzeitig, es sind weniger, die negative Auswirkungen berichtet haben. Aber auch das, ja, das ist erstens irgendwie redundant. Wir sind ja eh so eng zusammen und wissen schon alles. Das ist dann, ne, wenn man so ein Gefühl hat, ist es natürlich demotivierend und man hat keine Lust mehr auf das Meeting. Und ein zweiter großer Faktor ist ja, das fühlt sich an wie so eine Kontrollstelle. Ja, ich muss jetzt reporten, was mache ich heute, was habe ich gestern gemacht und so weiter. Und ich setze mich eigentlich unter Druck. Ja, oder wenn ich gerade irgendwie gar keinen oder nur einen Story bearbeite und der andere irgendwie drei gleichzeitig und so weiter, dass auch dieses Vergleichen entsteht. Also, dass man halt auf dem Präsentierteller ist. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht super überraschend, aber ich fand es total wichtig, das einmal strukturiert, diese beiden Seiten zu beleuchten über einen strukturierten Zugang, um da auch eben eine Grundlage zu schaffen, dass es nicht nur die eine Seite gibt und dass man genau schauen muss, wenn das entsteht, wie können wir es denn wandeln, dass eben, ne, dass eher die Vorteile, das, was förderlich ist, warum wir auch agil leben oder warum wir Dailies leben, dass das wieder in den Fokus rückt und eben nicht diese nachteiligen Auswirkungen.
Ich finde das ganz interessant jetzt gerade an diesem Beispiel, weil das ja so ein bisschen jetzt wenig überraschend, aber nahelegt, dass wahrscheinlich das Durchführen dieses Formats halt alleine in beide Richtungen gehen kann, sondern die Frage ist, wie macht man das jetzt? Also wie nutzt man dann eben diese 15 Minuten? Nutze ich die, um den Menschen kleinteilig zu kontrollieren? Dann ist es vermutlich eher ein Belastungsfaktor oder nutze ich die, um Unterstützung, Feedback und was auch immer, was du vorhin eben als Ressource genannt hast? Und das ist ja was, also schön, dass das auch nochmal deine Forschung bestätigt, aber was wir immer sagen, an sich ist sowas wahrscheinlich im besten Fall neutral, im schlimmsten Fall dann aber sogar irgendwie schädlich, sondern die Frage ist, wie man das macht. Mhm. Was du jetzt aber gerade in so einem Nebensatz gesagt hast, das fand ich eigentlich als ein Kernergebnis dieser Studie, nämlich dass alles sowohl Chancen als auch Risiken hat. Und ich fand zum Beispiel total interessant, Arbeiten in Iterationen war auf Platz 2 beim Thema Ressourcen und auf Platz 1 beim Thema Anforderungen. Das heißt gleichzeitig sozusagen iterative Planung als was einem unglaublich irgendwie unterstützen kann und aber auch stressen kann. Wie erklärst du dir zum Beispiel dass es auf beiden Seiten so ausgeprägt ist?
Ich glaube, dass auch hier der Grundgedanke des iterativen Vorgehens zu wenig gelebt wird in der Praxis und eben auch, was ich anfangs gesagt habe, die Sustainable Pace, die eigentlich damit beabsichtigt ist, also dass ich sozusagen durch regelmäßiges Feedback, durch kurze Abstände da immer wieder Rückmeldung bekomme, aber auch immer wieder mir gucken kann, was kann ich jetzt für den Zeitraum realistisch planen und auch vorhersagen, was ich planen kann. Und ein bisschen unglücklich ist wahrscheinlich sowieso das Wording Sprint, weil das was anderes ausdrückt. Ja. Und das ist aber auch das, was ich jetzt wieder in Interviews gehört habe. Wir hetzen von einem Sprint zum nächsten. Das hat nichts mit, dem ursprünglichen agilen Manifest zu tun, wie das abläuft. Aber das ist anstatt einer Deadline in einem halben Jahr, haben wir jetzt plötzlich alle 2 Wochen krasse Deadlines. Und das ist ja auch eigentlich nicht die Idee, sondern die Idee ist, eine Planung sich zu machen. Aber das ist nicht die Deadline für irgendjemanden, sondern dass man halt in diesen kontinuierlichen Planungsprozess und immer besser wird mit der Schätzung, mit der Aufwandsschätzung, mit der realistischen Vorhersage. Aber es soll eigentlich nicht die Idee sein, wir müssen jetzt sozusagen zum Sprintende alles noch ganz schnell fertig machen und Überstunden machen und Mittagspausen entfallen lassen. Und das habe ich ganz oft gehört. Ja. Und deshalb Ressource, Feedback regelmäßig, auch vielleicht auch vom Kunden und da irgendwie immer wieder zu wissen, wo bin ich dran. Aber ein hohes Demand von erstens 4 Meetings, das steckt da auch so ein bisschen mit drin. Ne? Auch die Länge vom Planning-Meeting haben wir dort mit reingeordnet. Das sind so viele und das dauert so lange. Und es ist, wenn es nicht super klar strukturiert und vorbereitet auch ist, zieht es Energie. Das steckt da auch mit drin. Eben auf der anderen Seite auch die Risiken, warum dann schon wieder Planning, schon wieder Sprintwechsel. Und das muss man vermeiden, weil dann geht der ganze... Ja, die ganze Motivation auf diesen Prozess und die Vorteile, die so ein agiler Prozess mit sich bringt, verloren.
Ja klar, alles, was darüber steht, ist ja Transparenz. Ne? Und letztendlich ist dann der Arbeitsprozess ja sehr transparent. Und da brauchst du halt irgendwie auch eine gute Hand. Das lässt natürlich viel Raum für Kontrolle und Micromanagement. Genau. Also man kann das auch schlecht prägen, das Ganze. Ne? Warum seid ihr nicht fertig? Hier Sprintziel war und Aufgaben sind zur Hälfte erst durch, jetzt haltet euch mal ran, egal wie lange es dauert. Also diese Möglichkeiten, die hättest du ja da auch in diesem ganzen Spiel. Hast du auch bei anderen Vorgehensweisen. Genau, wichtig ist, wie du sagst, ist halt das gut Ausbalancierte. Bringt nichts, an den letzten Sprinttagen nach 12 Stunden zu arbeiten, sondern da geht es eher darum, darauf zu achten und auf vielleicht von Scrum Master Seite zu zeigen, nach 8 Stunden ist auch dann Schluss. Wenn ihr es nicht schafft, habt ihr es einfach nicht geschafft. Müssen wir das nächste Mal weniger machen. Also das ist der Effekt daraus. Und ich finde das total spannend, auch diese ganze Auswertung. Ich werde mir mal schnappen und werde mal mit dem Team drüber sprechen. Guck mal, hier gibt es Forschungsergebnisse. Wo drückt euch denn der Schuh? Was findet ihr denn doof? Wo fühlt ihr euch bedrängt? So kann man das Ganze, was du gemacht hast, vielleicht auch nochmal anders in die Praxis umsetzen, indem man aber mal über die Ergebnisse spricht.
Absolut. Und vielleicht noch ein wichtiger Nachgedanke dazu. Also das ist tatsächlich das, wo ganz viel Forschung, Artikel jetzt darauf kommen, so der Sprint oder die Iteration als Schutzraum zu sehen. Ja, also Schutzraum ist so ein Begriff, der mir jetzt immer wieder aufkommt und der auch gut zusammenfasst, wenn wir darauf auf die Ergebnisse schauen, dass eben die Planung findet statt, die findet auch realistisch statt. Und dann darf das Team geschützt und mit Fokus genau diese Dinge abarbeiten, ohne eben Micromanagement, ein Reindirigieren, sondern selbstverantwortlich. Und danach gibt's ja die Chance zu korrigieren durch Feedback. Ja, also, und das einzuhalten, diesen Schutzraum, gerade wenn wir jetzt eben aufs Wohlbefinden schauen, ist das sehr zentral. Genau. Und vielleicht auch noch als Ergänzung, das sind natürlich jetzt die Forschungsergebnisse, auch im Hintergrund baue ich gerade einiges auf Richtung Tools, wie kann man damit umgehen? Wir haben so eine Art Team-Self-Check. Martin, vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren in eurem Team, wo man sich da einordnen kann, auch so einen kleinen Handlungskatalog, wenn hier oder da, ne, wenn eine dieser Dimensionen eben eher rechts, das heißt so bei den Risiken liegen, dass da verschiedene Ideen stehen, muss natürlich jedes Team für sich wieder schauen, an was kann es liegen. Aber genau, das ist, wenn ich kurz Werbung für mein Buch oder für unser Buch machen darf an der Stelle.
Sehr gerne.
Aus den ganzen Forschungsprojekten oder Studien ist eben auch die Idee entstanden, noch ein Buch zu agiler Arbeit zu schreiben, aber eben genau unter dem Gesichtspunkt, ne, wie können wir die Arbeit gestalten, auch sehr viel eben aus der psychologischen Perspektive und nicht unbedingt, also auf jeden Fall auch für Scrum Master, nicht unbedingt für die absoluten agilen Fachexperten, sondern auch für Führungskräfte und Age, aber ich finde auch die sollten eine sehr zentrale Rolle nehmen, weil sie da Erfahrung haben mit Arbeitsgestaltung und Motivation und Gruppenprozessen und Gruppendynamiken. Und genau, an die richten wir das. Es erscheint, ich glaube, in Q1 dann nächstes Jahr. Es ist gerade im Review-Prozess, je nachdem, wann jetzt der Podcast veröffentlicht wird natürlich. Und kann ich dann auch nur empfehlen, wer Lust hatte, irgendwie noch ein bisschen tiefer reinzugehen, was die Forschungsergebnisse auch bedeuten. Also da spannen wir den Bogen da sehr groß. Genau.
Gibt es schon einen Titel von dem Buch?
Ja, tatsächlich ganz plain, agile Arbeit. Im Band für Personalpsychologie. Das ist dann sozusagen der Untertitel, der schon gesetzt ist.
Ja. Ah, okay. Und wir, ist der Hannes Zacher da noch mit wahrscheinlich?
Genau. Also der Hannes Zacher, also der Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie, mit dem arbeite ich da sehr eng zusammen, kooperiere sehr, sehr gut und wir veröffentlichen ja auch das Buch zusammen.
Und da ist dieser Self-Check drin oder gibt es den jetzt schon?
Da ist der Self-Check drin und gerade versuchen wir aber auch, das als Tool dann irgendwie mal über Social Media zu streuen. Es ist noch gerade im Layouting.
Okay, genau. Sehr gut.
Aber eher so kleine handhabbare Tools, ne, die man, weil ich finde das eben auch wichtig. Gerade ich habe ja auch selbst als Scrum Masterin dann gearbeitet und fand es dann, also klar gibt es ganz viel Standard-Herangehensweisen, aber ich habe gerne auch die Retros genutzt, um einfach mal zu gucken, wo brennt es gerade, ne? Und was sind die Themen auch von meiner Seite, was ich vielleicht beobachte. Und gerade das Thema Wohlbefinden und da irgendwie so ein kleines Tool zu haben, um da in die Reflexion zu gehen, finde ich zumindest, hätte ich damals hilfreich gefunden. Und das ist auch so ein bisschen mein Anliegen aus der Forschung, da so ein paar kleine Hacks mit reinzugeben.
Fühlt sich ja auch vielleicht ganz gut an für das ein oder andere Team, einfach mal gefragt zu werden, nicht nach Ergebnissen, wie könnt ihr noch besser und schneller und was weiß ich zu Ergebnissen kommen, sondern wie fühlt ihr euch denn? Auch schön.
So könnte man auch einfach einsteigen, genau.
Ja.
Martin, ich weiß nicht, ob du noch irgendeinen Aspekt aufgreifen willst. Ich fand das einfach nochmal interessant in dieser Studie, dass Inkremente einfach keine Risiken zu haben scheinen. Wie erklärst du dir das, Sarah?
Dass es schon mal ein ganz smartes Vorgehen ist, auch psychologisch betrachtet. Ne? Also dieses wissen wir auch, ich weiß, was mein Beitrag zum Ganzen ist und ich arbeite sozusagen in Teilen, aber sehe das groß und das ist ja der Inkrementgedanke und dass es direkt funktioniert und ich es immer wieder testen kann und dann zusammenstecken kann. Genau, also sicher wird es auch Nebenwirkungen geben. Ich denke da so an die Umsetzbarkeit. Ja, die wird immer wieder in Frage gestellt. Das ist jetzt größer. Ich kann jetzt nicht irgendwie das nächste Inkrement im Sprint liefern. Aber das hat jetzt keinen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden anscheinend. Oder ne, hätte ich noch irgendwie 20 Leute mehr befragt, dann vielleicht schon. Genau, aber ist ja auch ein Blick einfach drauf, dass das nicht so relevant fürs Wohlbefinden ist. Oder wenn dann nur sich positiv auswirkt auf diese Bestätigung und die Ganzheitlichkeit. Genau.
Mhm. Macht irgendwie für mich als Außenstehender auch Sinn, dass es irgendwie macht einfach Sinn, so zu arbeiten und hätte jetzt auch wenig Hypothesen, wie das Wohlbefinden so. Du hast schon angedeutet, wie man deine Forschungsergebnisse nutzen kann. Das finde ich natürlich total smart zu sagen, man muss jetzt gar nicht das, was rauskommt, nutzen, sondern um irgendwas zu verändern, sondern man kann es einfach als Reflexionsgrundlage nutzen, um in den Austausch zu kommen und dann an den eigenen Ideen zu arbeiten. Aber sicher gibt es ja schon einige Erkenntnisse da draus, wo du sagen würdest, das wären so Hinweise, wie man agiles Arbeiten gestalten kann, um den Menschen und dem Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit möglicherweise sogar möglichst gerecht zu werden.
Ja, und da würde ich genau auf das, was ich vorher schon mal gesagt habe, das Thema Schutzraum. Ja, also das ist so für mich eine wichtige Erkenntnis bei der Gestaltung und natürlich auch das Thema Vertrauensaufbau. Und da sind wir doch wieder bei psychologischer Sicherheit, auch wenn ich die hier noch nicht untersucht habe. Aber ich glaube, dass da ganz viel mit reinspielt, gerade ne, wie wirken sich Tailies aus, als Kontrolle oder als wir lernen miteinander und verbessern uns und klären Hürden. Ja, genauso auf Retrospektiven. Aber das hilft auch dann, sich ehrlich in die Augen zu schauen in einer iterativen Planung und sagen, nee, bis hierhin und mehr können wir aber nicht mit reinnehmen. Ja, auch wenn es vielleicht schön wäre oder irgendjemand das von uns möchte. Also es gibt ja auch Teams, da will das gar keiner von außen noch mehr reinpushen, sondern die wollen sich selber übertreffen. Ja. Und auch die Rolle vom Scrum Master da sehr zentral ist und es aus meiner Perspektive einfach zu viele braucht, sehr gut ausgebildete Scrum Master, als wahrscheinlich in jedem Team vorzufinden sind. Weil na, letztendlich die Skills, finde ich zumindest immer ganz spannend, wenn man guckt, was eigentlich ein Scrum Master alles können sollte. Ja, so die eierlegende Wollmilchsau, dann braucht man da extrem gut ausgebildete, gut erfahrene Menschen in den Teams, die genau diesen Schutzraum halten können, die einschreiten können, aber auch gleichzeitig genau diese Freiheit dem Team lassen können oder den Rahmen dafür mitgestalten können, dass das gut funktioniert. Die Ergebnisse natürlich, ne, Reflexionsgrundlage, auch die Ergebnisse sind natürlich spannend, vor allem das von der ersten Studie, so als Argument, macht Sinn, macht auch Sinn fürs Wohlbefinden und wir wissen ja, ne, wenn irgendwie jemand motiviert und engagiert ist, dass dann auch die Leistung und die Kreativität und die Innovation stärker ist, also dass es da auch wieder Zusammenhänge gibt und dass es hier nicht nur um die Frage geht, ja, geht's uns gut oder nicht, sondern geht's auch dem Unternehmen gut.
Ja, ich finde schön, am Ende diese Ergebnisse zu sehen, wie du es schon gesagt hast, wie wir es in unserer Vorbesprechung hatten. Es braucht einiges dafür, also es ist gar nicht so ohne. Wir hatten ja auch schon Lea Lindemann hier im Podcast, die darüber berichtet hat, dass es für den einen oder anderen Scrum Master auch gar nicht so einfach ist, weil die meisten stehen alleine da und was machst du dann? Ja, dann gibt es Zank im Team und es läuft nicht. Wie agierst du, wie verhältst du dich? Und das spiegelt ja zum Beispiel die Ausbildung der Scrum Master gar nicht wider, weil da ist ja eher die prozessuale Ausbildung. Und dann, ja, wofür man alles eingesetzt wird, wie du so schön gesagt hast, da wundert man sich manchmal. Also da kann ich nur allen ans Herz legen. Und ich weiß, ganz viele machen das, aber bildet euch weiter, gerade Teamkonflikte, vielleicht mal Mentoren-Workshop, alles, was da so Richtung Konflikte geht, ja, gibt's große Lernfelder, auch immer bei mir wieder. Na klar, kann man gar nicht ausreichend genug lernen. Ja, super. Haben wir irgendwelche Fragen nicht gestellt? Fragen am Ende, liebe Sarah, weil du sagst, das wäre jetzt noch wichtig.
Also schon die Frage nochmal, vielleicht hätte ich es auch direkt mit noch reinwerfen können, aber das finde ich jetzt auch noch spannend als Ergebnis aus meiner Forschung, dass es eben nicht ne, agile Arbeit an sich ist, sondern es also sich lohnt, eben einzelne Praktiken anzuschauen, das habe ich gesagt und das versuche ich jetzt auch in einer aktuellen Studie zu machen. Ich gucke mir jetzt nur Dailies an und wie sie sich auf psychologische Sicherheit auswirken. Das heißt, allein 15 Minuten täglich zu machen, miteinander, was anderes muss gar nicht stattfinden und hat das schon eine Auswirkung. Und, also das konnte ich zum einen meinen also sozusagen alten Fragebogendaten schon mal so ein bisschen explorieren und sehen, das funktioniert. Und jetzt mache ich das tatsächlich in so einer Art explorativen Studie mit Studierenden, die eigentlich nur eine Woche zusammenarbeiten. Und diese 15 Minuten, die eine Gruppe hat die 15 Minuten, die andere nicht jeden Tag. Und da sehen wir wirklich allein da die Effekte für psychologische Sicherheit. Ne? Das ist noch nicht alles ausgewertet, aber so die ersten Blicke drauf. Das finde ich super spannend, weil das natürlich auch wieder darüber hinausgeht, über die Entscheidung, brauchen wir jetzt eine ganze agile Transformation und müssen wir alles genauso machen oder können wir eigentlich erstmal auch anschauen, welche Elemente davon sind genau für unseren Kontext sinnvoll und dann tasten wir uns da eher auch so iterativ ran. Ja. Genau, aber da kann man sich auch drüber streiten, ob es mit einem Schlag oder iterativ funktionieren soll. Aber das ist zumindest das, was ich gerade dann mehr in den Fokus nehme, mir das noch in einzelnen Elementen differenzierter anzuschauen.
Was ich ja noch ganz spannend fände, ich meine, agiles Arbeiten ist ja letztlich erstmal kein Tool, um psychisches Wohlbefinden zu steigern. Das ist ja toll, aber das ist ja eigentlich nicht die Idee. Insofern fände ich nochmal total spannend, wenn man das in das Verhältnis setzen könnte mit, ich weiß jetzt nicht, was dann die richtige Messgröße wäre, Produktivität, Output, Outcome, irgendwie sowas, ob das sozusagen das Gleiche ist. Also ob es den Menschen immer besser geht, wenn es den Menschen immer besser geht, dass dann auch die Arbeitsergebnisse immer besser werden oder ob es schon sozusagen für die Dinge erledigt kriegen hilfreich ist, wenn die Leute Stress haben während der Iteration oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Also wäre jetzt erstmal nicht naheliegend, aber könnte ja rauskommen, dass das irgendwie einen anderen Abzweig nimmt. Das fände ich irgendwie nochmal total spannend.
Ja, spannend, weil für mich hängt das alles irgendwie miteinander zusammen und psychologische Sicherheit vom Konstrukt her ist ja auch im Kontext von Innovation von Teams entstanden und nicht von Wohlbefinden. Ja, genau, und das ist halt ein Feld, ne, auch also sozusagen, dass ich mich gut aufgehoben, aber auch gesundheitlich und mental gesund fühle, ist halt natürlich der Faktor, dass ich gute Leistung erbringe. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber da gibt es ganz große Zahlen, die zeigen, wie viel Produktionseinbüße man eigentlich hat, wenn einer unmotiviert ist. Noch schlimmer, wenn einer schon innerlich gekündigt hat. Ne? Vielleicht die Zahlen habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Und diese Zusammenhänge sind ganz klar umso wichtiger, aber trotzdem immer wieder zu betonen. Deshalb danke nochmal für die Frage. Das ist ja auf jeden Fall etwas. Ne? Also ich glaube, so dieses, wir gucken zu sehr, dass es allen gut geht und gucken gar nicht mehr auf unsere Produktivität. Das gibt es sicher auch. Ja, neulich erst mit einem Geschäftsführer, einem kleinen Unternehmen gesprochen, der hat auch gesagt, na, ich habe ganz andere Probleme und die wollen irgendwie Yoga-Lessons und. Und wir müssen erst mal gucken, wie wir über die Runden kommen. Natürlich ist da auch ein Spannungsfeld da. Ich glaube aber im Großteil Unternehmen ist es ganz gut, ein bisschen mehr aufs Wohlbefinden zu schauen. Mhm. Ein bisschen weniger eben auf Stress und ein bestimmtes Stresslevel ist natürlich auch relevant, ja. Also wenn ich gar keine Demands habe, ist es vielleicht auch nochmal wichtig. Ich habe das Modell noch nicht voll erklärt, ne? Da gibt es auch nochmal Wege dazwischen. Also wenn jetzt die Demands total niedrig wären, dann fange ich an, mich zu langweilen, bin ebenfalls unmotiviert und nicht engagiert. Genau, dass die Ressourcen eben auch diesen Puffereffekt haben. Ne? Also wenn ich viele Ressourcen habe und hohe Demands, das sind ja auch unsere High-Performing-Teams, ja. Aber diese Ressourcen sind dann ganz, ganz wichtig, weil wenn du nur die hohen Demands hast und eben die Ressourcen nicht, dann geht das vielleicht kurzfristig gut, aber nicht langfristig. Und ich finde gerade so auf nachhaltige Teamleistung zu schauen, dann muss man eben unbedingt den Aspekt von einem balancierten, also eine Balance zwischen Ressourcen und Demands anschauen. Ja.
Ja, ich fand nochmal ganz kurz, deswegen hat es einen kleinen Augenblick gedauert, in dem Buch Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann, genau, ich habe mir das Buch gerade rausgezogen, weil mir der Autor kurz entfallen ist, da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Da geht es ja auch drum, ne? Das ist ja mit psychologischer Sicherheit, dass du halt vorne und hinten denkst und wenn du unter Stress bist und wenn du dich verstellen musst, dann reagierst du sehr schnell. Alles im vorderen Teil, dass du gar nicht da hinten zugreifst. Auf dein Langzeitwissen will ich das gar nicht zu weit ausführen, sondern da ist der Schatz deines Wissens begraben. Und den kannst du halt nur heben, wenn du dich gut aufgehoben fühlst. Ja? Und gut aufgehoben fühlen und sicher heißt ja nicht die Yoga-Lessons. Ne? Also das wird ja auch gerne mal so, ach ja, hier Obstkorb und Yoga und soll einem gut gehen, das ist ja gar nicht gemeint. Du kannst ja doch ein ambitioniertes Umfeld haben, wo sich trotzdem jeder gut fühlt. Ne? Das ist halt nicht Stress und nicht permanent immer mehr auf dem Tisch. Und wenn jemand sagt, stopp, es reicht, ja, dann ist diese Linie auch zu beachten und dann geht man da nicht drüber. Das ist ja das, was auch mit Wohlbefinden kommt. Nur weil alles toll und schicko aussieht, heißt ja lange nicht, dass das irgendwie Wohlbefinden beflügeln muss. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist so dieses Nicht-Verstellen-Müssen setzt schon ganz viel frei. Ja, und das fand ich so ganz spannend in dem Buch. Da hat so Klick gemacht bei mir.
Absolut, total wichtig. Danke, dass du das auch noch reinbringst. Ja. Und deshalb bin ich auch überzeugt von den agilen Vorgehensweisen, weil dort Raum geschaffen wird für diese Reflexion, für dieses Innehalten. Ne? Wir können eben, wenn wir nur unter Stress sind, funktionieren wegen dem Autopiloten. Und dann fangen wir nicht an, Dinge zu verändern oder einen Weitblick zu haben, Dinge miteinander zu vernetzen. Da passieren Fehler. Und deswegen auch eine Retro, ach nee, wir haben heute kein Thema, wir lassen uns mal schleifen, würde ich niemals empfehlen. Dann vielleicht kürzer, aber immer wieder diese Momente des Innehaltens, der Reflexion, des Feedbacks, auch ein Daily ist so ein Moment. Ja, das ist auf einer anderen Ebene, auf einer operativen Ebene, aber auch da kommen Dinge auf, weil wenn ich immer nur funktioniere und abarbeite, kommen die Dinge nicht auf oder zu spät. Und ich glaube, das lässt sich sehr gut auch mit schnelles Denken, langsames Denken verknüpfen.
Ja. Ja, Sarah, vielen Dank, dass du hier warst. Bin gespannt, was da noch kommt. Auch bin gespannt auf das Buch und die Teammatrix, die mich vielleicht irgendwann mal erreicht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte für die spannenden Fragen. Ist immer noch mal schön, irgendwie mit dem anderen Blick auf die Forschung zu schauen und auch eben mit Praktikern drüber zu sprechen. Und ja, wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und bin natürlich auch gespannt auf die Folge.
Bis bald, Sarah.
Und bis bald. Ciao.